Entschuldigung. Kleinen Moment, warte. Ich darf heute die erste Predigt in diesem Jahr halten. Und als Thema habe ich die Jahreslosung bekommen mit dem Vers davor.
Erster Korinther 16, Vers 13. Wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Alles bei euch geschehe in Liebe.
Mit diesen Sätzen beginnt Paulus seine Abschiedsverse des ersten Korintherbriefes. Er bringt zum Schluss das, wovon er möchte, dass die Leute dran denken. So eine Art Zusammenfassung und für die, die sich seine langen Sätze nicht merken können. Wir beginnen mit Wachet. Wenn ich das höre, muss ich immer an die fesch gekleideten Menschen an der Haustüre denken, die sich mit uns über den Glauben unterhalten wollen. Aber wir lesen in
Matthäus 24, Vers 42, darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchen Tag euer Herr kommt.
Jesus fordert uns mehrmals im Neuen Testament auf, wachsam zu sein. Er zeigt, wo Gefahren sind und was alles passiert, bevor er wiederkommt. Wenn wir an das Gleichnis mit den 10 Jungfrauen denken, die auf den Bräutigam warten, schlafen alle 10 ein. Doch 5 waren vorbereitet. Sie hatten das dabei, was sie brauchten, um den Auftrag auszuführen. Und sie wurden dem auch gerecht und konnten so an der großen Party teilnehmen. Die anderen kannten ihren Auftrag auch, konnten ihn aber nicht ausführen. Alle Mühe war umsonst. Ihnen wurde der Zutritt zur Hochzeitsfeier verwehrt. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da hätte ich mich zu den letzteren Gruppe gezählt. Meine Befürchtung war, dass Jesus am Ende kommt und sagt, du hast alles falsch gemacht, du wirst die Ewigkeit nicht bei mir verbringen. Ich habe mich mit einem Freund darüber unterhalten und er sagte, dass wir freigekauft sind durch das Blut Jesu. Das ist das Einzige, worauf es ankommt. Weder meine Werke noch mein Versagen. Und damit hat er mich aus meinen Gedanken auferweckt, damit ich die Realität wieder erkennen konnte. Wann sind wir aufgefordert, wachsam zu sein, wenn Gefahr im Anmarsch ist? Wenn das jemand aus Erfahrung weiß, ist das Petrus. Er schreibt,
1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingt.
Petrus warnt uns hier. Er schreibt nicht, dass wir dem Feind schutzlos ausgeliefert sind oder dass es nichts bringt, sich ihm zu widersetzen. Er sagt, dass der Teufel kommt. Wie immer, um zu töten und um zu zerstören. Das ist sein Plan. Aber wenn wir aufmerksam sind, können wir ihn ausfindig machen und finden. Und es gibt eine Methode, wie wir ihn loswerden.
So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er euch.
Dem, was wir uns untertan machen, dem gehören wir. Wenn Geld das Wichtigste in unserem Leben ist, dreht sich alles darum, dass wir immer mehr Geld haben. Mit der Zeit werden sich auch die Wege ändern, wie wir an das Geld kommen. Und irgendwann quillt unser Konto über, aber innerlich verarmen wir und unsere Seele stirbt. Und die Liste ist schier unendlich mit den Dingen, wem wir uns alles unterwerfen können. Gott sagt schon im ersten Gebot, dass er Gott der Herr ist und wir keine anderen Götter neben ihm haben sollen. Wann sind wir Gott untertan? Wenn er der Herr in unserem Leben ist und wir seine Untertanen sind. Wir das tun, was er von uns möchte. Aber wer ist schon gerne ein Untertan? Ohne Wert und Rechte und Status oder eigene Meinung. Das klingt doch alles nach Mittelalter und Tyrannei, oder? Aber nur, wenn wir Gott auch als Tyrannen sehen. Wer würde Gott als Tyrannen beschreiben? Niemand hier, danke. Das hätte mich jetzt aus dem Konzept gebracht. Gott ist ein liebender Vater. Wenn ich meinen Kindern Dinge verbiete, dann mache ich das nicht, um sie zu ärgern, auch wenn sie das manchmal so verstehen. Ich möchte sie schützen und vor schlechten Dingen bewahren. Gott hat seinen einzigen Sohn gegeben, damit wir auf ewig mit ihm leben können. Er gibt uns Recht, Wert und Status. Er hat unser Leben freigekauft mit dem Leben seines Sohnes. Jesus hat unseren Platz eingenommen, damit wir seinen Platz einnehmen können. So groß war seine Liebe zu uns. So hat er uns bewahrt, wenn wir sein Opfer für uns annehmen. Und beim Widerstehen denke ich immer einfach an Stehenbleiben. Wie wenn ein bellender Hund auf mich zukommt. Einfach stehenbleiben, der tut schon nichts. Aber Widerstehen bedeutet auch überwinden, bestehen, besiegen, befreien, durchbrechen, abwerfen, abschütteln, abstreifen und so weiter. Durchaus aktive Aussagen, nicht passiv dastehen. Verlass deinen Standpunkt nicht und kämpfe. Diese Verben haben mit Kraft, Kampf und Macht zu tun, die von uns ausgeht. Du bist ein tapferer Held, um zu überwinden, zu befreien, zu bestehen und zu siegen. Doch bevor wir hochmütig werden, sollten wir daran denken, dass diese Vollmacht kein Werk aus uns selbst ist. Sie ist uns gegeben worden, von dem alle Macht ausgeht. Der auch die Macht hat, uns in unserem Glauben festzumachen, wenn wir ihn lassen. Und somit zum nächsten Punkt. Steht fest im Glauben. Was ist die biblische Definition von Glauben?
Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.
Danke. Oder wie es Jesus schon direkt seinen Jünger Thomas sagte.
Johannes 20, Vers 29. Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
Aber was glauben wir? Was es am besten ausdrückt, ist unser Glaubensbekenntnis. Und wer kann und mag, steht auf und wir lesen es zusammen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Gemeinde in Korinth war außerdem sehr pneumatisch geprägt. Das bedeutet, der Heilige Geist spielte eine bedeutsame Rolle im Gottesdienst und auch in der alltäglichen Lebensführung. Paulus geht im Korintherbrief ausführlich darauf ein und ermahnt die Korinther, dass sie nicht hochmütig werden, dass sie eine Vielzahl von Geistesgaben in der Gemeinde haben. Im Gegenteil, das Wirken des Heiligen Geistes soll immer zur Auferbauung der Gemeinde dienen. Das ist etwas, was wir auch so umsetzen wollen. Wir lesen ihn. Sorry.
Erster 1. Korinther 14. Jagt der Liebe nach, strebt aber auch nach den Geistesgaben, vor allem nach der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Keiner versteht ihn. Im Geist redet er geheimnisvolle Dinge. Wer aber prophetisch redet, redet zu Menschen. Er baut auf, ermutigt, spendet Trost. Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, baut die Gemeinde auf. Ich wünschte, ihr alle würdet in Zungen reden. Weiter mehr, aber ihr würdet prophetisch reden.
Danke. Wir glauben, dass es wichtig ist, dass du da bist. Mach es möglich, hierher zu kommen. Der Heilige Geist will dich und deine Gaben gebrauchen, um die Gemeinde aufzubauen. Auch ich empfinde es immer als etwas Besonderes, wenn jemand auf mich zukommt und mir ein Bild oder einen Eindruck weitergibt, dass er von Gott, dem Heiligen Geist, bekommen hat. Und in all dem sollen wir feststehen.
Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß.
Jeder will, dass sein Haus stehen bleibt. Und Jesus sagt uns in diesem Gleichnis, was es dazu braucht. Auch wenn Angriffe kommen, und die werden ganz sicher kommen, bleibt unser Haus stehen, wenn wir auf Jesus hören und das tun, was er uns sagt. Auf ihn ist Verlass. Er ist treu, er ist für uns. Und wenn wir uns dem verweigern, wird unser Haus zusammenfallen. Sei nicht der törichte Mann, sondern seid mannhaft. Das steht so nur in der Elberfelder Bibel. Ich zeige euch nun, wie andere Übersetzungen diesen Text angegangen sind. Luther schreibt, wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Die Übersetzung von 1984 klingt ähnlich, aber die von 1912 schreibt noch männlich anstatt mutig. Seid wachsam und steht fest im Glauben, seid entschlossen und stark aus der Hoffnung für alle. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid tapfer und stark aus der Zürcher Bibel. Und das Buch schreibt, seid wachsam, steht fest im Vertrauen auf Gott, beweist Mut und seid stark. Mittlerweile verliert die Gesellschaft den Blick darauf, was männlich ist. Oder es hat einen negativen Beigeschmack. Mit aller Wahrscheinlichkeit hat es auch schon Frauen in der Gemeinde von Korinth. Aber Paulus adressiert hier die Männer. Er hatte Männer in Leiterschaft berufen und auch eingesetzt. Im Kolosser- und Epheserbrief schreibt Paulus, wie ein Mann mit seiner Frau umgehen soll und auch umgekehrt. Mit Liebe und Respekt. Wir ergänzen uns gegenseitig, meistens jedenfalls. Und dabei können wir dem anderen helfen, ganz Frau zu sein oder eben ganz Mann. Wenn man es mit den anderen Übersetzungen vergleicht, bekommt man Aussagen wie entschlossen, tapfer und mutig, so wie Männer früher eben mal waren. Und wenn wir an den ersten Mann denken, kommen uns schnell auch andere Dinge in den Sinn. Adam stand im direkten Austausch mit Gott. Er war geschaffen nach Gottes Ebenbild. Er hatte Aufträge wie Tiere benennen und den Garten pflegen. Auch wir sind heute aufgefordert, das zu sein, wozu wir berufen wurden, als Mann und als Frau. Wenn wir versuchen, die Rolle des anderen zu übernehmen, kommt das nicht gut. Wie wenn wir am Anfang der Bibel lesen, dass der Teufel sich mit Eva über Gott unterhielt. Sie nahm die Frucht und gab sie Adam, der daneben stand. Er hat es also mitbekommen und ist nicht eingeschritten. Er hätte sagen können, hey, geh weg. Du hast keine Ahnung, was du sagst, stimmt gar nicht. Es wäre ein Liebesakt von Adam gewesen, hier einzutreten, für Gott und für Eva. Das hätten beide sicher stark gefunden. Deshalb zum nächsten Punkt. Seid stark.
Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Und beschuht an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes.
Wir sind aufgefordert, stark zu sein in der Macht der Stärke des Herrn. Das heißt für mich, dass ich mich brauchen lasse. Denn Jesus Christus ist stärker als alles andere. Alles ist ihm untergeordnet. Und wenn wir Jesus unser Leben übergeben haben, haben wir um die Geistestaufe gebeten und wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich habe schon öfter gehört, dass die Kraft oder Macht, die Jesus aus den Toten wieder zu den Lebenden gebracht hat, auch in uns ist. Aber der Heilige Geist ist eine Person mit Kraft und Macht. Wir können uns mit ihm unterhalten und er hat gute Gaben. Das klingt irgendwie nach Weihnachten, aber seine sind das ganze Jahr erhältlich, so wie er es für richtig hält. Und Geistesgaben sind in der Kampfführung sehr hilfreich. Weisheit und Erkenntnis kann man sehr gut gebrauchen, dass man weiß, wo der Feind ist und wie man ihm begegnet. Stellt euch mal vor, ihr seht aus wie Arnold Schwarzenegger und wisst, dass ihr kämpfen sollt, aber nicht gegen wen. Und ihr fangt dann an, einfach mal reinzuhauen. Das gibt dann Verletzte in den eigenen Reihen und ihr sinkt sehr in der Beliebtheitsskala. Als erste Ausrüstung bekommen wir den Gürtel der Wahrheit. Das ist die Basis, dass wir ehrlich miteinander umgehen. Wenn wir es mit der Ehrlichkeit nicht so ernst nehmen, öffnen wir dem Feind eine Tür und dieser wird sie nutzen. Im Kriegsfall ist es nicht zu empfehlen, sich Gegner in die eigene Reihen zu holen. Das schwächt, verletzt und zerstört. Und ein Gürtel hilft, dass wir uns gut und sicher bewegen können. Wir müssen nicht ständig eine Hand frei haben, um unsere Hose zu halten und zu sichern. Weiter wurde der Brustpanzer und auch das Schwert daran befestigt. Die Lenden sind der Sitz der Kraft und stehen auch für das Innere des Menschen. Wenn wir den Gurt der Wahrheit anlegen, bedeutet das, dass das Wort Gottes unserem Denken und Leben eine klare Ausrichtung gibt. Wenn wir die Lenden unserer Gesinnung umgürten, bekommen wir geistliche Kraft. Wir halten die Wahrheit in Liebe fest und sind durchdrungen davon, wie großartig die Segnungen Gottes und wie wichtig die darauf auferbauenden Ermahnungen sind. Unsere Gedanken wandern nicht durch die Welt, sondern in unserer Seele brennt der heilige Wunsch, Jesus Christus nachzufolgen und ihm nachzuahmen. Das Zweite ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wie Eugen vor kurzem in einem Infozettel schrieb, sehnen wir uns nach Gerechtigkeit, wenn wir ungerecht behandelt wurden. Anders sieht es aus, wenn wir das angestellt haben. Dann sind wir dankbar, dass Gott Gnade über Gerechtigkeit walten lässt. Niemand wird gerne ungerecht behandelt. Das fängt schon bei kleinen Kindern an, die sehr schnell einen starken Gerechtigkeitssinn entwickeln, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen. Das ist so unfair. Kennt ihr das auch? Okay, danke. Ich denke, dass wir versuchen sollten, so gerecht wie möglich zu handeln und zu denken. Nicht nur bei anderen, nicht nur bei uns. Auch wenn wir uns bewusst sind, dass wir es nie zu 100% schaffen, wollen wir es doch probieren. Der Brustpanzer schützt lebenswichtige Organe. Wenn ein Soldat früher von einem Pfeil in den Arm getroffen wurde, war das sehr schmerzhaft. Landete der Pfeil aber in Herz oder Lunge, war die Zeit des Soldaten abgelaufen. Wir bringen unser Leben in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Wir leben als Kinder des Lichts und prüfen, was dem Herrn gefällt. Durch praktische Gerechtigkeit in den Detailfragen des Alltagslebens Schützen wir unser Herz vor quälenden Gewissensbissen und einer belastenden Beschäftigung mit unserem eigenen Versagen. Wer nach Gottes Maßstäben lebt, bewahrt sich die Freude des Herzens und das ungetrübte Wirken des Geistes Gottes in der Seele. Danach geht es weiter mit den Schuhen, der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Schuhe sind heute eine Art Schmuckstück. Sie müssen passen zur Brille, zur Tasche und zur Uhr. Und bei den Frauen ist es, glaube ich, noch komplizierter. Und es gibt theologische Linien, die das Evangelium so bringen, dass es allen gefällt und dass es allen passt. Als Paulus seine Briefe schrieb, hatten Sklaven zum Beispiel keine Schuhe. Paulus wusste, wie wichtig Schuhe sind. Er war ständig unterwegs und einiges auch zu Fuß. Und das auf Straßen, was bei uns heute eher Feldwege wären. Und da ist man dankbar für gute Schuhe. Man spürt nicht jeden Stein oder Splitter, ist geschützt vor Verletzungen und die Zehen brechen nicht, wenn man irgendwo anstößt. Wenn wir das Evangelium des Friedens kennen, gibt uns das inneren Halt. Wir freuen uns daran, dass Christus unser Friede ist, dass wir mit Gott versöhnt sind und dass wir Frieden untereinander haben. Um im Krieg gegen einen listigen und grausamen Feind zu bestehen, muss unsere Seele den Frieden genießen, den der Glaube an das Evangelium gibt. Wenn wir durch innere Anfechtungen zerrieben sind, können wir nicht kämpfen. Wir brauchen einen Frieden, der unser Wesen und unsere Wege prägt. Nur wenn das Evangelium des Friedens für uns Herzenssache ist, sind wir für den himmlischen Kampf gerüstet. Vor allem ergreift den Schild des Glaubens. Mitten in einer Auflistung der Rüstung kommt etwas, das sehr wichtig zu sein scheint. Warum steht es da nicht an erster Stelle? Wenn man sich die Utensilien so ansieht, stellt man fest, dass man zum Anlegen der vorherigen Dinge zwei Hände braucht. Gürtel, Brustpanzer und Schuhe. Je nach Helm reicht eine, ebenso bei Schild und Schwert. Es ist eine praktische und logische Anleitung, keine Wertigkeit. Wir müssen alles anziehen. Fehlt etwas, haben wir eine Schwachstelle. Und ein Schild bietet großen Schutz. Es ist wendig und in alle Richtungen anwendbar. Es schützt nicht nur uns, sondern auch unsere Rüstung. Und die ist, wie wir, nützlich, wenn sie intakt ist. Und die Pfeile vom Feind sind brennende Geschosse. Mehrfach gefährlich. Wenn wir getroffen werden, sind wir nicht nur verletzt, sondern fangen auch noch Feuer. Und wahrscheinlich sind sie auch noch vergiftet, damit sie größtmöglichen Schaden anrichten. Aber wenn wir Glauben haben, fängt dieser die Pfeile ab und sie kommen erst gar nicht an uns ran. Wenn wir als erfahrene Kämpfer sehen, dass Pfeile auch neben uns fliegen, können wir mit dem Schild zur Seite und auch unsere Mitstreiter schützen. Unser Schutz ist der Schild des Glaubens, das Vertrauen auf Gottes Macht, Treue, Hilfe und Liebe. Vertrauen benötigen wir, wenn der Feind seine Pfeile auf uns schießt. Diese Pfeile sind nicht die Verführungen, die für das Fleisch angenehm sind, sondern Attacken, die uns das Bewusstsein für die Gunst Gottes rauben wollen. Satan sät gerne Zweifel, ob Gott es wirklich gut mit uns meint, wie er es schon bei Eva und Hiob getan hat. Er schürt auch Angst, damit wir den Kampf um das Erbteil Gottes erst gar nicht antreten. Aber mit dem Schild des Glaubens sind wir in der Lage, alle feurigen Pfeile des Feindes auszulöschen. Selbst wenn es feurige Pfeile hagelt, müssen wir uns nicht fürchten. Als nächstes kommt der Helm des Heils. Hier schützen wir körperlich unser Gehirn. Wenn das getroffen wird, war es das. Weiter Ohren, Nase, Augen und Mund, was uns sehr einschränkt, wenn dieses verletzt werden. Geistlich schützen wir diese Dinge wie unsere Gedanken und Dinge, die wir erkennen und wahrnehmen. Wenn wir den Helm des Heils tragen, verwirklichen wir, dass der Feind keinen Machtanspruch mehr an uns hat, weil wir durch die Gnade errettet sind. Wir erheben kühn unseren Kopf, denn wir verstehen, dass der Feind uns die Seligkeit niemals rauben kann. Auch wenn der Feind mächtig und listig ist, kann uns doch nicht von der Liebe Christi scheiden und von den Segnungen, die wir in ihm haben. Wir können darum mit heiliger Zuversicht dem Feind entgegentreten. Zu guter Letzt nehmen wir das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Jesus ist das Wort Gottes, durch das alles geschaffen wurde. Gott sprach und es war da. Und er hält immer noch Wort, im wahrsten Sinne des Wortes. Würde er sein Wort zurückziehen, würde alles aufhören zu existieren. Oder denken wir an die Endschlacht bei Armageddon. Wir lesen in der Offenbarung, dass die Völker, die sich gegen Gott aufgemacht haben werden, sich versammeln. Dann kommt Jesus mit einer Schar Engeln und aus seinem Mund kommt ein zweischneidiges Schwert, das alle Gegner dahinrafft. Aus die Maus, das war die große Schlacht, beendet mit Worten der Vollmacht. Das Schwert ist das Wort Gottes, es ist unsere einzige Waffe, mit der wir aktiv gegen den Feind vorgehen können. Auch ihre Durchschlagskraft wollen wir vertrauen und nicht versuchen, mit irdischer Weisheit den Feind in die Knie zu zwingen. Dabei müssen wir jedoch bedenken, dass das Zitieren eines Bibelverses nicht zwingend ein Streich mit dem Schwert des Geistes ist. Denn auch der Teufel führte etwas aus dem Wort Gottes an, als er den Herrn versuchte. Dabei riss er Psalmworte aus dem Kontext und gebrauchte sie falsch. Doch Jesus, geführt vom Heiligen Geist, wehrte diesen raffinierten Angriff des Feindes ab, indem er ein passendes Bibelwort anführte und sich nicht vom Weg des Vertrauens abbringen ließ. Daraufhin verließ der Feind Jesus. So wollen wir ebenfalls in der Kraft des Geistes das Wort Gottes vorbringen, wenn der Teufel uns angreift. Paulus schließt diesen Abschnitt mit dem Thema Gebet. Die Verbindung und Abhängigkeit zu dem Obersten im Himmel ist unerlässlich, sonst stehen wir auf verlorenem Posten. Das Gebet soll jeden himmlischen Kämpfer umfassend prägen. Er betet zu aller Zeit. Er verwendet alle Arten des Gebets. Er betet mit allem Anhalten und betet für alle Heiligen, wissend, dass er nicht allein im Kampf steht. Und nun zum letzten Block der Predigt. Alles bei euch geschehe in Liebe. Im 1. Korintherbrief 12 schreibt Paulus die verschiedenen Geistesgaben und Dienste auf. Und er beendet das Kapitel mit:
Strebt aber nach den höheren Gnadengaben. Dazu zeige ich euch einen überragenden Weg. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört nimmer auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird.
Als Charismatiker zucke ich natürlich erst einmal zusammen, wenn ich höre, dass das Prophezeien und Zungenreden aufhören wird. Aber es gibt noch etwas Besseres, das nie aufhören wird, die Liebe. Und nie heißt nie. Ich will mir gar nicht vorstellen, in einer Ewigkeit zu sein, wo es keine Liebe gibt. Gott sei Dank bin ich davor bewahrt worden. Wenn wir das Hohelied der Liebe ansehen, können wir daraus schlussfolgern, dass alles nichts ist ohne Liebe. Und ohne Liebe würden uns diese Dinge stolz machen. Ich kann mit Engelszungen reden. Ah, du nicht. Ich kenne alle Geheimnisse. Ah, du bist doch nicht so weit. Mein Glaube kann Berge versetzen. Du übst noch mit einem Kugelschreiber. So sollte es bei uns nicht sein. Wir wollen einander dienen mit den Dingen, die Gott uns gegeben hat. Wir lesen in Markus.
Was ist das wichtigste Gebot? Jesus antwortete, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden.
Gott und die Menschen sind über Christus miteinander verbunden. Wie in einer Top-Down, von oben nach unten, Bewegung liebt Gott seinen Sohn und dieser seine Jünger. Die Bewegung geht aber auch in die andere Richtung. In Liebe und Gehorsam gegenüber Jesus zeigt sich die Liebe zu Gott. In der Gemeinschaft mit seinem Sohn haben die Jesus-Anhänger Gemeinschaft mit dem Vater.
Wer meine Gebote hat und sie hält, jener ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird vom Vater geliebt, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen.
Gleichzeitig gilt auch, in der Gemeinschaft untereinander haben die Jünger Gemeinschaft mit Jesus. Die Liebe Gottes zum Sohn und die Liebe zum Sohn zu den Jüngern ist richtungsgebend für deren Liebe untereinander. Liebe und Gebote sind unauflöslich miteinander verbunden. Wer Jesus liebt, hält seine Gebote. Doch die Mehrzahl der Gebote wird zugleich auf das eine Liebesgebot konzentriert. Dieses ist das Gebot Jesu. Jesus bezeichnet es als sein neues Gebot. Das Liebesgebot soll von den Jüngern durch gegenseitige Liebe gelebt werden. Inhaltlich wird es durch die Liebe Jesu zu seinen Jüngern gefüllt. Diese zeigt sich exemplarisch in der demütigen und sich hingebenden Liebe bei der Fußwaschung. Die Menschen, die nicht zur Jüngerschaft gehören, erkennen an der Liebe unter den Jüngern, dass diese zu Jesus Christus gehören. Die Liebe ist das Erkennungszeichen der Jüngerschaft Jesu. Gelingende Liebe zeigt sich in der Einheit der Gemeinde, an welcher die Welt sowohl die Liebe Jesu zur Gemeinde als auch die Liebe des Vaters zu Jesus erkennt. Liebe ist treu. Liebe gibt dem anderen Raum und lässt ihm die Freiheit. Liebe ist ein starkes Ausgerichtetsein. Wenn Liebe nicht auf das Gute ausgerichtet ist, gibt sie dem Bösen Raum und Gestalt. Als Querverweis zur Jahreslosung gibt es Kolosser 3,14. Um es vollständiger zu machen, habe ich die beiden Verse davor mit dazugenommen.
So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit.
Wie wir schon bei der Rüstung gehört haben, müssen wir auch hier aktiv werden und Dinge anziehen. Und wenn wir das Gefühl haben, dass etwas zu klein ist und nicht passt, müssen wir überlegen, ob wir etwas anhaben, das wir vorher ausziehen müssen. Dann haben wir mehr Platz und können uns neu einkleiden. Und darüber kommt das Band der Liebe. Zum Glück steht nicht darin, wie lang dieses Band ist. Aber es ist länger, als du denkst. Du kannst es mehrfach um dich wickeln. Es ist genug da und es hält alles zusammen. Wie gut tut das, wenn uns jemand mit Geduld, Freundlichkeit und Liebe begegnet? Es ist ansteckend und wir kommen in den gleichen Modus. Diese Eigenschaften bekommen wir als Auserwählte Gottes zur Verfügung gestellt. Aber wir sind auch Menschen, die immer mehr Jesus ähnlicher werden. Das heißt, dass wir noch nicht alles so umsetzen, wie wir das gerne hätten. Lasst uns das kommende Jahr ein Jahr werden lassen, wo wir in diesen Bereichen wachsen und sie auch ausleben. Zum Schluss möchte ich mich als erstes bei meinen Mithelfern und Vorlesern bedanken. Und dann möchte ich noch beten. Jesus, ich danke dir für das neue Jahr, dass du große Werke vorbereitet hast, in denen wir wandeln sollen. Danke, dass du uns dazu auch Gelingen schenkst. Ich danke dir, dass du uns wachsam und aufmerksam machst, um deinen Willen zu erkennen. Danke, dass du uns fest im Glauben machst und wir gewiss sind, dass wir auf deinem ewigen Fundament gebaut sind. Hilf uns, unsere Berufung und Rolle einzunehmen und so auszuleben, dass es dich ehrt und wir dir dienlich sind. Danke, dass du uns stark machst und dass du uns schützt. Hilf uns, unser Feld behalten zu können und weiteres Land einzunehmen. Hilf uns, zu erkennen, was wir ausziehen sollen und hilf uns beim Anziehen deiner neuen Kleidung und Rüstung. Lass dieses Jahr ein Jahr der Liebe sein. Lass sie wachsen. Die Liebe zu dir, zu deiner Gemeinde und unserem Umfeld. In deinem Namen, Jesus. Amen.